willkommen zum Laber-Podcast namens Realitätsabgleich mit Tobi.
Und Holgi.
Hallo. Moin.
Na du. Ja, wo wir schon beim Thema Sport waren, eben in der Pre-Show.
In der Pre-Show. Ich habe irgendein Problem mit dem Knie und werde wahnsinnig, aber ja, okay.
Der neue Weltrekord für Marathon wurde in London aufgestellt.
Ey, hör auf.
Stunde 59 Minuten und 30 Sekunden.
Für 42 Kilometer. Da bin ich mit dem E-Bike langsamer, Alter.
42,195 Kilometer. So, der bisherige Weltrekord war eine gute Minute drüber. Das heißt, über eine Minute gespart. Und der zweite, der zweiter geworden, Silbermedaille in London, ist auch schneller als 2 Stunden.
Das ist unglaublich. Das ist wirklich.
Also ich weiß nicht.
Wie machen die das?
Ich bin ja Läufer, ich jogge.
Ja.
So. Und ich habe auch mal den Anreiz gehabt, schnell zu laufen oder schneller zu werden. So, dann hatten wir mal so eine Staffellauf von der Firma organisiert, zu viert, jeder irgendwie 5 Kilometer.
Ja.
Und dann hatten wir mal den Anreiz irgendwie, dass alle unter 4 Minuten den Kilometer laufen. Nee, oder 5. Ich weiß es gar nicht mehr. Also eigentlich laufe ich so, ich brauche so 6 Minuten für einen Kilometer. Mhm. Also 10 km/h, irgendwie sowas. Da fühle ich mich, das ist so meine Laufgeschwindigkeit, da fühle ich mich okay. So, aber die laufen 42 Kilometer in 2 Stunden, also 21 Kilometer, also 21 km/h, die laufen doppelt so schnell wie ich, wenn ich mich wohlfühle.
Die laufen so schnell, wie ich mit einem normalen Fahrrad im Schnitt unterwegs bin, wenn ich auf dem Tempelhofer Feld Bahnen ziehe.
So, und ich habe das probiert, so schnell zu laufen,
ja, oh
also
Gott.
21, etwas km/h.
Ja.
Wie die im Schnitt laufen, das ist ja auch ein Schnitt.
Stimmt, ja. Die werden ja wahrscheinlich gegen Ende ein bisschen langsamer, ja.
Vielleicht auch nicht. Aber das ist ja auch nur 2 Stunden. Das ist ja nicht so lange, wie ich brauche.
Geht ja schnell.
Wenn ich einen Marathon laufe, ich bin ja Marathon gelaufen, dann brauche ich halt 5 Stunden. Das ist ja viel anstrengender, als das in 2 Stunden zu laufen, weil das ist ja mehr als doppelt. Also ich habe das probiert, so schnell überhaupt zu laufen. Und das geht für wenige Sekunden. Und die laufen halt 2 Stunden lang. So schnell wie ich, wenn ich mir richtig Mühe gebe, überhaupt zu sprinten. Also das ist Sprint für mich.
Das ist Wahnsinn.
Es ist so krass. Ja.
Das ist wirklich der totale Wahnsinn.
Und ich weiß, ich bin langsamer Läufer. Ne? Es gibt ganz viele auch in meinem Umfeld, die laufen, die können den Marathon in unter 3 Stunden, also unter 3,5 ist ganz üblich. Ne? Ich schaffe das nicht, ich brauche 5 oder würde jetzt wahrscheinlich eher so 5,5 brauchen. Aber auch unter 3 ist halt irgendwie okay, aber unter 2?
Unfassbar.
Das ist einfach
unfassbar, wirklich unfassbar. Ja. Währenddessen habe ich Schmerzen im Knie und
du hast
froh,
Knie.
Wenn ich überhaupt laufen kann.
Erzähl uns von deinen gesundheitlichen Problemen. Das wollen alle wissen.
Das mache ich, gleich, aber nicht das mit
wir.
Dem Knie, sondern das mit dem Kopf. Das ist viel spannender.
Was mit deinem Kopf?
Siehst du? Ich sage ja, es ist viel spannender.
Also dass da was nicht in Ordnung ist, wissen wir alle. Aber.
Ja. Zunächst Werbung. Mir wird ja immer gesagt, ich soll mehr Werbung für meine anderen Produktionen machen. Problem ist, ich habe ja kaum noch andere Produktionen, weil ich ja kaum noch neue Aufträge
kriege. Bucht Holgi. Werbung
Bucht Holgi. Ich habe veröffentlicht letzte Woche eine neue Ausgabe der Reihe Erde und Umwelt des Podcasts der Helmholtz Erdsystemforschung. Bitte abonniert Erde und Umwelt, es ist sehr gut. Letzte Folge ging um die landwirtschaftlichen Systeme der Zukunft. Auch sehr, sehr spannend war das. Also es ging halt so insgesamt darum, wie wechselwirkt eigentlich die Landwirtschaft mit der Atmosphäre, mit der Hydrosphäre, also mit dem Wasser, mit den Menschen. Also wie wechselwirkt das alles so miteinander und was für Probleme haben wir da eigentlich? Und wir haben ein paar Probleme, die man gar nicht so gut sieht. Zum Beispiel ein Stickstoffproblem. Und zwar ist das Stickstoffproblem ist so, dass wir hier zu viel Stickstoff haben und ausbringen. Und in anderen Teilen der Welt haben die Leute zu wenig Stickstoff, aber auch nicht genug Kohle, um sich Stickstoff zu kaufen. Das heißt, letztendlich ist unser hoher Stickstoffverbrauch mit dafür verantwortlich, dass woanders die Ernten nicht so gut sind und so. Also war super spannend, auch was es da so für Sachen in der Zukunft gibt, so Vertical Farming und dieses ganze Zeug. Also super spannend fand ich das. Ja. Und wenn ihr es dann tatsächlich selber gut findet, das habe ich noch nie gesagt, glaube ich, wenn ihr das dann tatsächlich auch selber gut findet, wäre es auch gar nicht schlecht, wenn ihr das auf der Plattform eures geringsten Misstrauens, wo auch immer ihr da unterwegs seid, einfach mal gut bewertet, weil wenn es gut bewertet wird, dann ist die Chance größer, dass das auch anderen Leuten empfohlen wird, dass also mehr Leute das wahrnehmen, dass die Reichweite sich erhöht und je höher die Reichweite, desto größer der Anreiz für Auftraggeber, das Ding auch weiter zu bezahlen. Und
bevor wir jetzt also zum Geriatrieblock kommen.
Nee, aber ich bin noch nicht fertig mit der Werbung.
Ach so.
Genau. Es gibt ja noch eine Sache. Also ich habe hier ja 10 Jahre lang, gab es bei Vrindt ja den Geschichtsunterricht, wo Matthias von Hellfeld, der bei Deutschlandfunk Nova die eine Stunde History verantwortet, mit mir dann nochmal die Themen so aufgeplaudert hat. Und das gibt's ja nicht mehr. Also letztes Jahr irgendwann hat Matthias gesagt, so, ich kann nicht mehr, mir reicht's.
Gibt's denn eigentlich eine Stunde History noch?
Eine Stunde History gibt's noch, ja. Und das ist, und ich kriege immer wieder Nachrichten, wo sagst du, was ist denn eigentlich mit dem Geschichtsunterricht los und so. Und ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, Matthias hat darum gebeten, mindestens eine Pause zu machen. Aber wie es in Beziehungen so ist.
Wir können ja Freunde bleiben.
Genau. Genau. Also ich vermute mal, ich hoffe, dass er irgendwann sagt, ach, das hat doch Spaß gemacht, will doch nochmal und so. Aber ich gehe mal schwer davon aus, weil Matthias ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich gehe mal schwer davon aus, dass der Geschichtsunterricht gestorben ist. Neulich. So, wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Und könntest du das mit wem anders fortführen?
Nein.
Oder das hängt halt sehr an Matthias, ne?
Das hängt derart an Matthias, also es gibt mit Sicherheit gibt es irgendwo einen Historiker oder eine Historikerin, die ähnlich schön erzählen kann und so, aber das Tolle bei Matthias ist ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist Matthias, der ist 70 oder sogar über 70 mittlerweile, der hat halt in seinem Leben unfassbar viel gesehen, der hat unfassbar viel produziert, der hat viel Fernsehen gemacht, viel Hörfunk gemacht, also der hat halt so viel Lebenserfahrung auch mit eingebracht und diese historischen Themen und Daten auch über seine Lebenserfahrungen abgeglichen und so. Ich glaube, das ist unersetzlich. Also das war wirklich
auf jeden Fall unvergleichlich.
Ja.
Und es wäre sehr schade, wenn das nicht wiederkommt, aber vielleicht findet man ja jemanden, der einspringen kann, der es dann vielleicht nicht so gut macht wie Matthias, aber das überhaupt weiterlebt. Ich meine, die Themen, vielleicht ja sogar aus dem 1-Stunden-History-Team. Und wenn Matthias dann irgendwann mal wieder kann und möchte, kann man sich das ja wieder aufteilen oder so.
Dazu kommt ja noch Matthias. Matthias hat mir das
doch mal ein bisschen Mühe.
Ja, aber wenn ich jemanden aus irgendeinem Team, da muss ich ein Honorar zahlen. Und das kann ich nicht.
Nein, ja, Matthias hat mir das Honorar Ding ja. Du machst doch Werbung für Deutschlandfunk Nova.
Ja, jetzt ja nicht mehr. So ist das ja angefangen.
Ja.
Und Matthias hat mir das Ding im Grunde die letzten 10 Jahre geschenkt. Also von daher, das ist völlig utopisch. Also sage ich ja auch allen, mit denen ich hier sowas mache. Ich habe immer von Anfang an gesagt, Leute, ich kann euch kein Honorar zahlen. Geht nicht.
Ach, du zahlst mir gar nichts?
Nein, ich zahle dir gar nichts. Und das angefangen hatte der Geschichtsunterricht ja tatsächlich damit. Also Matthias war ja mein Dozent in Halle, wo ich studiert habe. Und die haben eine Stunde History gestartet und hatten halt überhaupt keine Vorstellung davon, wie gut oder schlecht so ein History-Format möglicherweise laufen könnte. Und ich war damals, es ist über 10 Jahre her, ich war damals ein großer Podcast. Also heutzutage ist Vrindt ein kleiner Podcast. Aber damals war ich irgendwie eine der größeren Nummern irgendwie in Deutschland. Und der hatte halt gesagt, so, hör mal, wir machen ja ein neues Format und so. Wie wäre denn das? Wir quatschen immer auch noch mal so über das Thema, so 20 Minuten, halbe Stunde oder sowas, so als Teaser für die Deutschlandfunk Nova-Produktion. Und da habe ich halt gesagt, ja, super, super Thema, macht Spaß mit dir zu quatschen und so. Ne? Und das ging ja, ich weiß es nicht, es ist ja kein Jahr gedauert, da ist Deutschlandfunk Nova, also eine Stunde History, einer der größten Podcasts Deutschlands geworden. So dass ich immer gehofft habe, dass die vielleicht mal Vrindt erwähnen würden. und er ist trotzdem, 10 Jahre bei mir geblieben mit dem Ding. Und das ist schon, also das ist mehr, als ich mir wünschen konnte. Also so gesehen, ja. Ja. So, jetzt Geronto-Dingens. Also.
Nee. Schade. Wenn du noch hier die Geriatrie noch kurz warten lassen könntest, habe ich auch noch was zum Thema Podcasting zu sagen. Also Hausmitteilung, Tobi Bayer.
Hausmitteilung.
Ich habe zwei sogar, aber das eine ist eine, da können wir später drüber reden. Die erste ist, auch mich mit dem Einschlafen-Podcast freut es natürlich immer, Bewertungen zu bekommen. Allerdings nicht mehr auf Spotify, denn ich habe mich entschieden, nicht mehr auf Spotify zu sein. Also der Einschlafen-Podcast ist noch auf Spotify, aber es kommen dort keine neuen Episoden mehr. Die letzte Episode, die da ist, erklärt, warum da keine neuen Episoden mehr kommen.
Erklär mir mal, warum da keine neuen, oder uns mal, warum da keine neuen Episoden mehr
kommen. Weil du von Anfang an recht hattest. Ich hätte gar nicht auf Spotify gehen sollen. dem Einschlafen-Podcast. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mehrfach erzählt, wie ich mich da so gefühlt habe. Und jetzt ist es einfach zu viel geworden. Erst fangen sie an, die öffentliche Podcast-Szene leer zu kaufen und Podcasts in die Exklusivität zu kaufen, mhm. Fest und Flauschig und sowas alles. Das waren ja alles vorher öffentliche Podcasts und jetzt ist da exklusiv gewesen. Ich glaube, sie öffnen das so langsam wieder, aber sei es drum. Dann sind es diese Fascho-Podcasts, die da laufen, oh, Verschwörungsmythen okay. verbreiten. Finde ich äußerst unangenehm, mit denen auf einer Plattform zu sein und die dann auch noch irgendwie exklusiv sind und also Geld bekommen. Ich habe ja nie Geld bekommen von Spotify.
Das finde ich ja eigentlich das größte Problem. Also ja. die haben unseren Content, also von uns kleinen freien Produzenten den Content genommen, um ihr Portfolio hübsch zu machen, uns aber nicht genau. einen Cent dafür gezahlt. Und ich habe immer gesagt, überweist mir nur einen Fünfer. Für jede Sendung, die ihr von mir nehmt. Ja. Hauptsache, ich sehe, dass ihr zur Kenntnis nehmt, das, was wir hier machen und auch für euch machen, ja, nämlich das Ökosystem also, interessant halten.
Richtig, das Ökosystem, dafür interessieren sie sich nicht. Ja. Die interessieren sich nur für die Marktvorherrschaft. Ja. So, und jetzt diese Sache mit irgendwie Werbung für Eis und Unterstützung, also Investitionen. In, ja, die haben Eis unterstützt.
Krass.
Die haben Werbung geschaltet für... Naja, was, ob man dafür Werbung braucht, ist eine andere Frage. Aber also, das ist alles irgendwie fernab von gut.
Ja.
So, und deswegen will ich auf dieser Plattform nicht mehr sein.
Ja, und du hast vor allen Dingen du hast deine Reichweite nicht monetarisiert in keiner Weise. Von daher kann es dir fast egal sein, dass du all die Hörer da verloren hast dadurch. Ne?
Nein, das ist mir nicht egal, weil das war tatsächlich ein beträchtlicher Anteil meiner Hörer war aus ja. Spotify. Mehr als die Hälfte.
Wow.
Das ist fünfstellig. Und,
oh, wow.
Und die sind eben nicht, also ich habe jetzt zwei Episoden nur ohne Spotify veröffentlicht.
Ja.
Die sind halt nicht mitgekommen. So, ja. Also ich sehe keinen Anstieg. Also keinen bedeutenden Anstieg der Downloads auf dem freien Markt. Das heißt, die habe ich verloren und das ist schade. Das ist finde ich traurig. Viele haben mir aber geschrieben, dass sie es gut finden und dann irgendwie sich jetzt Antennapod installiert haben und so. Vielleicht stimmen auch meine Statistiken nicht oder so, aber ich glaube, da sind viele, viele weggeblieben. Oder das Grundrauschen war auf Spotify einfach so hoch. Das waren alles gar keine richtigen Abonnenten, die das irgendwie regelmäßig runtergeladen. Ich weiß es nicht, was da los ist.
Ich unterstelle ja sowieso, dass Spotify Voodoo-Zahlen produziert, um
das kann auch gut sein.
Die Werbeagenturen irgendwie zu beeindrucken. Ja.
Das würde erklären, was da bei mir jetzt gerade passiert ist. Aber sei es drum, ich habe mich dazu durchgerungen, deswegen ist das jetzt so. Und was ich außerdem gemacht habe, und das könnte vielleicht hier für die Realitätsabgleichhörer interessant sein, denn viele von denen, immer wenn ich mal welche treffe, frage ich sie, wenn ich Hörer treffe, frage ich, was hörst du denn? Ja, Realitätsabgleich, Einschlafen, Podcast ist zu langweilig. Ist ja auch größtenteils belanglos, was ich da
nicht
erzähle.
Für mich.
Aber ich habe halt vor anderthalb Jahren oder was diesen Haltungsblock angefangen.
Ja.
Im Einschlafen-Podcast. So, und den kann man jetzt hören, ohne sich eine Einschlafen-Podcast-Episode runterzuladen, denn das sind jetzt einzelne Episoden. Und das hatte mir sogar meine Chefin, also deine Frau, also deine Chefin,
ja.
also die Katrin,
ja.
die hat mir das empfohlen, weil ich überlegt hatte, das in einen eigenen Podcast zu packen, den Haltungsblock-Podcast. Aber dann meinte sie, ja, aber da musst du dann erstmal wieder Hörer aufbauen und so. Mach das doch in dem Einschlafen-Podcast-Feed,
ja.
aber als separate Episode.
Ja,
cool. Sodass man sich entscheiden kann, was will ich denn jetzt gerade hören.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für alle eine gute Lösung. So, ne, dann kann man das abonnieren, dann kann man sich die Haltungsblock-Episoden runterladen und die anderen halt einfach ignorieren oder andersrum, je nachdem, was man gerade möchte.
Aber der Haltungsblock ist nicht mehr Teil des Einschlafen-Podcasts plus die Separatveröffentlichung, sondern es sind zwei separate Sendungen.
Es sind zwei separate Sendungen, aber im gleichen Feed.
Ja, ja, nee, ich frage nur. Hätte ja sein können, dass du es einfach nur nochmal ausgeklippt hast irgendwie.
Nee, es ist nicht mehr in den Einschlafen-Podcast-Episoden, ist kein Haltungsblock mehr drin.
Yeah.
Habe ich auch schon für Kritik gefunden, weil einer meinte, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, dass da immer ein bisschen Haltung kommt am Anfang jeder zweiten Folge, dass er es jetzt vermisst.
Irgendwas ist immer, ne?
Irgendwas ist immer.
Hier, Bruchbude Brunnenviertel, hä?
Ja.
Ist ja nicht so, dass. Wäre ja zu schön gewesen.
Das ist wenigstens eine Alliteration im Gegenteil zu
das stimmt.
Bruchbude Karkens.
Bruchbude Brunnenviertel, also meine neue Wohnung ist im Brunnenviertel, so heißt diese Ecke hier im Kiez. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner neuen Wohnung. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ne? Dass ich zufriedener bin, als ich gedacht hätte, dass ich zufrieden sein würde.
Obwohl Erdgeschoss und obwohl neues Viertel und so.
Genau, ja. Und Erdgeschoss ist ja auch das, was ich haben wollte. Also ich wollte ja nach unten, unter anderem wegen meines Knies. Nur, dass es so weh tut, wie jetzt vorhin im Vorgespräch, hätte ich nicht gedacht.
Vielleicht liegt das daran. Deinem Knie fehlen die Stufen.
Nee, das hatte ich vorher auch schon. Also das ist aber... Also, Nee, ich wollte ja ins Erdgeschoss bzw. Hochparterre. Ist zwar ein bisschen ungewohnt, weil die Leute, die vorbeigehen, können ins Fenster gucken. Dafür habe ich mir dann so Plissés machen lassen und sowas alles. Der Balkon ist auch sehr schön und sehr groß. Aber er ist halt im Hochparterre. Und vor meinem Balkon ist so ein kleiner Grünstreifen mit so Büschen und sowas. Und dann so ein Rondell, also praktisch ein offenerer Platz. Ja, also nicht direkt ein Haus gegenüber. Und dieses Rondell, da führt halt ein Weg drauf und ein Weg dran vorbei, der dann an unserem Haus vorbeiführt und so. Also so, das ist halt so eine soziale Brennpunktsiedlung hier, also eine Hochhaussiedlung, wo ich wohne. Und dieser Weg und dieses Rondell ist beleuchtet mit zwei Straßenlaternen sozusagen. Aber so nicht diese Peitschenlaternen, wie man sie kennt, die so über normale Straßen, die befahren sind, gehen, sondern mit so Laternen, die stehen halt auf so einem Pfahl und dann ist da oben so ein runder Leuchtkörper drauf. Ne?
Ja.
Und dieser runde Leuchtkörper, der strahlt halt rund. Und der strahlt halt nicht nur auf diesen Platz und auf die Wege, sondern der strahlt auch an die Fassade.
Mhm.
Was jetzt nicht das Schlechteste ist, weil wer hier auf den Balkon klettert, wird sofort gesehen von der Nachbarschaft. Ja, das ist nicht übel. Also habe ich
ist die die ganze Nacht über an oder geht
die
irgendwann aus?
Die ist die ganze Nacht über an.
Okay.
Und ich muss dir jetzt, also alleine um die Hörerschaft zu erfreuen, schicke ich dir jetzt ein Foto, das ich nicht finde gerade. Verdammt, das hätte ich auch mal ein bisschen vorbereiten können.
Ach, Mensch, einmal, du bist auch wieder echt einmal mit Profis, ey.
Ach, das würde ja reichen, nicht mit Amateuren arbeiten zu müssen. So, ist es das hier? Ja, also das
du
ist
jetzt auf
es.
Handy ein Foto, hier. Das willst du mir wahrscheinlich gleich per Signal schicken. Per
Signal schicke ich.
Genau. Wollte ja auch.
Das ist das,
ja,
was gucken, im Bundestag, was unsere Abgeordneten, denen wir gestatten, schon das gesamte Land zu führen, die sind zu doof, Signal zu bedienen, aber so ist es
halt. Du als Journalist, hast du schon geguckt, ob du gehackt worden bist?
Sie haben es bei mir versucht, ich war einer der Ersten.
Ach was.
Ich war einer der Ersten, der diese Nachricht gekriegt hat, hier ist der Signal Support, gib mal alle deine Daten her oder so. Habe ich sogar gescreenshottet und auf Verbluesguide, glaube ich, einfach was? Nur mit dem Kommentar, ja, sicher, Freunde. Woraufhin dann irgendwie ein paar Tage später, ich weiß gar nicht mehr, wer sich gemeldet hat, ich glaube, ein Kollege von T-Online war es, der sagte, hier, ich sammle gerade, schick doch mal und so.
Mhm.
Also ja, ich habe es gesehen und bin nicht drauf reingefallen. Sehr so, gut. Und jetzt kommt ein Foto, das ich dir schicke.
Ich falle ja manchmal auf Sachen
rein. So, das rein. Foto, das jetzt gerade bei dir ankommt oder ankommen sollte.
Da ist eins.
Ah ja, du hast es gesehen. Holgi auf seinem Balkon.
Ja. Mit Blitz.
Das ist um 22.30 Uhr ohne Blitz.
Alter. Also erstens siehst du sehr schlank aus, muss ich mal eben sagen.
Das ist auf dem Balkon habe.
Das ist der Schatten hinten an der Wand, das ist krass. Also es kann natürlich durch die Belichtung, aber das ist echt.
Nee, das ist Bühnenlicht. Also ich könnte mich auf dem Balkon, eigentlich könnten wir auf dem Balkon irgendwie auch Sketche aufführen oder sowas im Dunkeln, weil es so super beleuchtet ist. Ich habe jetzt auch schon die Genehmigung geholt, mir so eine jalousieartige Einrichtung da draußen dran zu bauen.
Aber ja. Naja, also ich habe auch, also wir haben ja auch hinter unserem Haus jetzt diesen neuen Weg und da sind auch Straßenlaternen hin, die erstens viel zu hoch sind.
Ja.
Also die sind einfach scheiße geplant. So, aber die haben sind auch solche Laternen, wo einfach nur Stiel und oben runder Leuchtkörper. Die haben da drin aber so eine Art Spiegel, sodass das Licht nur quasi auf den Weg gelenkt wird und die anderen Sachen so ein bisschen abgeschaltet sind. Funktioniert nicht zu 100%, aber es läuft tatsächlich deutlich weniger Licht in meine Richtung. So, und das fand ich schon ganz gut. Ich finde es immer noch zu hell. Ich habe mir sogar irgendwann mal so ein Lux-Meter gekauft, 30 Euro bei Konrad oder so, wo man mal Lichthelligkeit messen kann. Das ist zu wenig, um sich drüber zu beschweren bei mir im Garten.
Ja,
aber ich könnte es dir mal mitbringen. Das sieht ja aus wie...
Habt ihr noch direkt die Verwalterin 200 angehauen?
200 Lumen oder so.
Habt direkt die Verwalterin angehauen und gesagt, das geht nicht hier. Und sie sagt, oh, das haben sie doch geblitzt. Ich dachte, da ist nichts geblitzt. Hier, wie wäre es, wenn wir einfach das Viertel dieses Leuchtkörpers, das in meine Richtung geht, einfach abkleben irgendwie. Ich bezahle das auch gerne, kein Problem.
Leiter ran, Gaffer.
Sagt sie, ja, hätte ich mal lieber gemacht, dann hätte es keiner gemerkt. Wenn ich es jetzt mache, merken sie es. Ich bin halt auch dumm.
Aber es wäre auch keiner drauf gekommen, wer das wohl war, Holger. Das zeigt
das
direkt
hätte, das
auf
hätte
dich.
Gar keiner gesehen, wahrscheinlich. Also das ist so ein Ding, das sieht niemand, ob da jetzt das Licht in, aber, und sie sagt halt auch, nee, kann ich verstehen. Also ich genehmige Ihnen hier gerne jegliche Form von Markise und sonst irgendwie was. Aber wir hatten hier eine Einbruchserie. Daraufhin haben wir die Lampen überhaupt erst wieder in Betrieb genommen, weil die Leitung
Absicht.
Dazu war. Ja. Sagt sie, das ist nicht, wollen wir nicht.
Scheiße.
Ja, aber das ist auch das einzige Problem.
Und was hat das jetzt mit deinem Kopf zu tun?
Das hat mit meinem Kopf überhaupt nichts
und
zu tun.
Und deinem Knie?
In meinem Knie, das war ja Zufall, dass das aufgekommen ist, weil das gerade in dem Moment Peng gemacht hat, als wir uns connected hatten. Also. Ich habe, beziehungsweise hatte, 3 Wochen lang Kopfweh. Also richtig Kopfschmerzen. So. Also nicht so stechend oder sowas, sondern so drückend. Die ganze Zeit so ein Druck im Kopf. Und dachte, naja, weiß der Geier, vielleicht schläfst du schlecht, vielleicht weiß ich nicht was. Und vor 2 Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich komme mit den Daten so ein bisschen durcheinander gerade. Jetzt kann man mal gucken, genau. Am 12., also vor 1,5 Wochen sonntags, wache ich morgens auf, habe wieder Kopfweh und ein Taubheitsgefühl auf der rechten Wange. Und denk so, oh shit. Mal gucken, was das ist. Am Tag vorher hatte ich ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Dachte, vielleicht ist das irgendwie damit. Beobachte mal. Montags hatte ich das immer noch. Dachte ich, okay. Das möchte ich nicht. Das weiß der Geier, was das ist. Ich habe Kopfweh und ich habe ein Taubheitsgefühl im Gesicht. Das könnte was Neurologisches sein. Neurologen angerufen, sagen, hier, so und so und so. Ja, haben Sie Überweisung? Sag ich, nee, habe ich nicht. Ja, dann müssen Sie sich mal eine Überweisung besorgen, dann können wir einen Termin machen. Sag ich, ja, aber Entschuldigung, ich habe, ja, nee, geht nicht anders. Dachte ich mir, okay, dann fahre ich jetzt zum Neurologen. Einen anderen Neurologen genommen, reingegangen, habe gesagt, hier, ich habe hier so und so, können Sie mir helfen? Sag ich, ja, haben Sie eine Überweisung? Sag ich, nee, habe ich nicht. Ja, müssen Sie sich mal eine Überweisung holen und dann einen Termin machen, sonst können wir hier nichts tun. Ich aber, Entschuldigung, ich stehe hier, können Sie nicht, nee, tut mir leid, geht nicht, kann ich nicht. Da dachte ich, ja shit, was mache ich denn jetzt? Bin ich in die Charité gefahren, in die Notaufnahme.
Ja.
Und sitze da und denke mir, jetzt verstopfe ich hier die Notaufnahme, ja, wo eigentlich Leute hingehören, die irgendwie einen Kopf unterm Arm haben oder sowas. Bin dann da in die Triage gekommen, die sagte so, was haben Sie denn? Sag ich, ja, das und das und das und das, so und so und so und so. Sagt sie, ja, okay, ich nehme Sie mal auf.
Achso, nicht haben Sie eine Überweisung. Das ist nee, schon mal das, was. Nee,
genau. Ja, ich nehme Sie mal auf. Ne? Und dann habe ich halt da irgendwie 3 Stunden letztlich da in der Notaufnahme verbracht. Und am Land kam mal irgendwie eine Ärztin vorbei mit mir geredet. Dann haben noch eine Ärztin vorbei mit mir geredet. Dann haben wir so ein paar Tests gemacht. EEG, EKG, weiß der Geier was, Blutbild und so. Und sagte sie halt auch. Also ich kann jetzt, Sie machen nicht den Eindruck, als hätten Sie irgendwas Lebensbedrohliches. Holen Sie sich mal eine Überweisung, gehen Sie mal zum Neurologen. Ja, dann habe ich meinen Hausarzt angerufen, habe gesagt, hier, Überweisung, Neurologe, zack, Überweisung gekriegt. Habe es dann auch tatsächlich, habe dann versucht, einen Termin beim Neurologen zu kriegen, was praktisch unmöglich war. Also telefonisch erreichst du kaum jemanden. Dann habe ich es über diese komische Plattform Doctolib versucht. Und ich glaube ja, dass Doctolib heimlich von Privatärzten betrieben wird. Weil du kannst da zwar anklicken, nur Kassenärzte, aber das Ding spuckt dir halt ständig Privatärzte aus. Und dann auch sowas wie, ja, hier für Kassenpatienten, und dann klickst du dir so rein und hier ein Termin und da. Ah, nee, Termine können wir gerade nur für Privatpatienten anbieten. Also richtig, richtig
scheiße. Also theoretisch kann er auch Kasse, aber.
Genau, theoretisch kann er auch Kasse. Also Doctolib ist wirklich, ich finde das furchtbar, ehrlich gesagt. Naja, dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Hab dann einfach den nächstbesten Termin beim Neurologen genommen, der wäre im Juni gewesen. Dann weitergeguckt und irgendwann poppt ein Termin auf bei einem Neurologen. Das war dann, glaube ich, mittlerweile schon Donnerstag oder so. Ja, ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau hin. Poppt ein Termin auf beim Neurologen. Ja, Montag um 11. Ich so, okay. Klick, hab mir den Termin geschnappt und dachte, warum hat denn der noch einen Termin frei? Ist das der schlechteste Neurologe Berlins? Hab den gegoogelt, stellt sich raus, der Typ hat letztes Jahr, also der war irgendwo in Süddeutschland in der Klinik und wollte aber wieder zurück nach Berlin, weil er daherkommt zu seiner Familie und hat gerade erst die Praxis eröffnet im März. Und darum hatte der noch Termine frei. Bin ich hin, super Typ. Und der auch so Tests gemacht, dies, das, jenes, sagt, okay, dann machen wir mal ein MRT. Haben die in der Charité kein Bild gemacht? Sag ich, nee, haben sie nicht. Ja, ist ja auch blöd, das hätte ja geholfen. Nächstes Mal versuchen sie da ein Bild zu kriegen.
Okay.
Dann habe ich versucht, ein MRT zu kriegen. Ja, genau, der Neurologe,
auch
der
einen
ging,
aus Bayern,
der Neurologe ging sogar noch, jetzt habe ich es wieder, ich krieg's wieder zu, der Neurologe ging noch, das MRT war das größere Problem, genau. Und habe dann aber zufälligerweise einen MRT-Termin in Wilmersdorf, was auch nur 20 Minuten entfernt ist von mir, bekommen für nächsten Morgen um 8. Aber vorher war praktisch nichts zu kriegen. Hab dann sogar bei so Radiologen hier in Berlin Mitte einen Termin machen können, der mir dann abgesagt wurde.
Vielleicht sind es sogar Termine, die dann kurzfristig ausgefallen sind, weil.
Kann gut sein, ja. Aber ich meine, die bieten, die haben wirklich, also hier in Mitte diese Neurologie, die haben eine Latte Termine angeboten für die nächsten Tage. Und jeden Termin, den du genommen hast, hast du 10 Minuten später per Mail abgesagt gekriegt.
Alter.
Ist ja auch eine Frechheit, oder?
Ja.
Na, jedenfalls habe ich jetzt einen Neurologen, habe dann das MRT machen lassen und dann kriegst du so einen Zugang zu so einem Portal, Datenportal und so und kannst dir dann deinen eigenen Kopf angucken, kannst dir das MRT angucken und sowas.
Nice.
Und ich gucke mir das so an und denke, oh Gott, was ist das da? Was ist das da? Und was ist das da? Nix ist es. Spoiler. Aber man denkt ja so, da ist eine dunkle Stelle, da ist eine helle Stelle. Sind dunkle Stellen gut oder sind helle Stellen gut? Was ist schlecht, was ist gut? Und ein paar Tage später war dann auch in diesem Datensatz ein Befund. Den habe ich mir dann durchgelesen, habe gedacht, ich verstehe kein Wort und habe das in diverse sogenannte KIs geworfen. Und die haben alle gesagt, naja, unproblematisch.
Alter, also das traust du dich?
Oh, ja klar, also ich hab einzeln gefragt, ne? Also ich habe nicht gesagt, hier ist der Befund, sag mal, sondern ich habe gefragt, was bedeutet das und das? Mhm. Ich habe das dann sogar eingeleitet, teilweise mit, meine Mutter hat das und das, was bedeutet das? Mein Vater hat das und das, was bedeutet das? Also so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich habe es dann so gemacht. Und jeder einzelne Punkt in diesem Befund, den habe ich einzeln, bin ich durchgegangen und alles war unproblematisch. Das heißt, ich habe keinen Tumor im Kopf, aber ich habe tatsächlich ein paar Tage gedacht, scheiße, hoffentlich habe ich nicht irgendwie was im Kopf. Was mich dann demnächst ausnocken wird. Habe ich ja nicht.
Das ist doch schön.
Ja, super. Also, ja.
Ich war auch beim Arzt, aber nur beim Augenarzt. Der hat mich jetzt schon länger am Wickel wegen erhöhtem Augeninnendruck. Da hat er dann ja irgendwann, ich habe das ja mal erzählt, dass er das Trabekelwerk ausgeklopft hat. das fandst du, glaube ich, ganz gut, das Wort. So, und das hat aber nicht gereicht. So, jetzt ist der Augeninnendruck immer noch leicht zu hoch. Und jetzt hat er mir verkauft, da war ich echt lange vorsichtig, ob ich das buchen soll. Nennt sich OCT, optische Kohärenztomographie. Und das, da wird mit einem Laser dein Sehnerv abgetastet, also und die Netzhaut drumherum, um zu prüfen. Also die Gefahr bei erhöhtem Augeninnendruck ist, dass der Sehnerv kaputt gemacht wird. Ja, das da irgendwie, und dann kannst du halt irgendwie Seheinschränkungen haben bis zu erblinden, weil du den Sehnerv irgendwie vom Auge abtrennst, abgesprengt wird oder so. Ich weiß nicht. Na, also so krass nicht, aber also das kann halt beschädigt werden. Und das kostet irgendwie so um die 100 € oder so. Weil dieses Gerät, das man dafür braucht, kostet halt Geld und dann wird das eben auch nochmal mit so Big Data irgendwie abgeglichen mit anderen Aufnahmen.
Das ist eine Igel-Leistung, ja?
Vermutlich, so nennt man das wohl. So, und das war ganz spannend. Und das Bild, ich habe mich dann hinterher geärgert, dass ich das nicht abfotografiert habe oder so, dass es mir nicht mitgegeben. Vielleicht ist es sogar in meiner digitalen Patientenakte, weiß ich gar nicht. Elektronischen Patientenakte heißt ja, ne? EPA. So, aber das sah richtig geil aus. Also so ein 3D-artiges, ganz hoch aufgelöstes Bild von dem Sehnerv-Anschluss an die Netzhaut. Sah total geil aus. Aber sagt er, ja, alles bestens.
Alles bestens gibt Geld. Apropos, alles
Geld
bestens gibt
und
Geld.
Komm bitte nächstes Jahr wieder.
Ja, komm, sehr schön.
Nö, mach mal so einmal im Jahr, mach das jetzt mal.
Nächstes Jahr mehr Geld. Apropos, fällt mir gerade, ich habe heute den Bus aus der Werkstatt geholt.
Ach so.
Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Stand du da so bist. Ich hatte ja.
Vor 2 Wochen hattest du berichtet, dass er in der Werkstatt ist.
Genau, dass eigentlich die Standheizung repariert gewesen sein sollte, aber nicht funktioniert hat. Dann bin ich wieder hingefahren, habe gesagt, die Standheizung funktioniert nicht. Bitte hier Reklamation. Und wenn wir schon mal dabei sind, dieses Jahr muss der Zahnriemen erneuert werden, dann machen sie den Zahnriemen doch direkt mit. So. Das habe ich ihn vorhin abgeholt, setz mich rein, mach die Standheizung an. Standheizung geht nicht. Sag ich, und zwar habe ich mit dem Zweitschlüssel bin ich rein, als bei denen auf dem Hof, bevor ich überhaupt an die Kasse
hast du denn das Standheizung-Abo bezahlt? Genau.
Bin dann rein und gesagt, Tach, ich wollte meinen Bus abholen, der ist hier, Standheizung nicht funktioniert hat, unter anderem. Ich habe mich gerade schon mal reingesetzt, habe versucht, die hochzufahren. Die funktioniert immer noch nicht. Könnten Sie mir mal den Kollegen holen, mit dem ich da den Service besprochen habe, weil ich habe wenig Lust zu bezahlen, bevor ich nicht weiß, was hier los ist. Ja, dann kam er irgendwie 2000 Kaffee später und sagte, ja, ist halt so, die Standheizung funktioniert halt, die hat ein paar Bedingungen, damit sie funktioniert. Außentemperatur muss unter 10 Grad sein, es muss genug Sprit im Tank sein und es muss genug Strom in der Batterie sein. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind und man mehrfach versucht, die Standheizung zu starten, sperrt die und schreibt einen Fehlercode in den Fehlercode-Speicher des Autos, sagt er. Sagt, sie hatten
die
auch den
war
Fehler.
Gar nicht kaputt.
Anscheinend nicht.
Du hast sie doch falsch bedient.
Genau, you're holding it wrong. Was mich ja schon mal fertig macht. Dann sage ich, ja, kann ich das irgendwo dran sehen? Kann ich diesen Fehlercode selber auslesen? Kann ich das selber zurücksetzen? Sagt er, nee, können sie nicht. Wir können das auch nicht. Wir müssen ein Gerät leihen, um das zu testen. Weil dieses Gerät ist so sauteuer, dass wir uns das nicht hier hinstellen für dreimal im Jahr einen Kunde, der dieses Problem hat. Jetzt kann ich dem das nur glauben, weil die Batterie ist relativ runter, weil der Wagen kaum gelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten, weil er die meiste Zeit in der Werkstatt gestanden hat. Das heißt, ich muss jetzt, also am Wochenende wollten wir eine Tour machen. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis wir genug gefahren sind, mehrere hundert Kilometer.
Und es dann kalt genug ist.
Und es dann hoffentlich irgendwann kalt genug ist. Und dann weiß ich, ob die Standheizung tatsächlich funktioniert oder ob wieder irgendwas ist, ob vielleicht auch diese Vertragswerkstatt mich einfach nur über den Tisch gezogen hat. Kann ja auch sein. Bei denen weiß man ja nie, bei diesen Brüdern. Ja, jedenfalls habe ich
das
mir heute...
Ich
habe mir heute einen kleinen leisen Heizlüfter gekauft. Damit wenigstens, wenn wir irgendwo stehen, wo wir einen Stromanschluss haben, wir im Zweifelsfall die Karre warm kriegen.
Aber das war eine Vertrags... Also
das ist eine Vertragswerkstatt, eine
Ford-Vertrag. Du hast einen Ford-Bus und du warst jetzt bei Ford.
Genau.
Und die haben das Gerät nicht. Alter Schwede, ey.
Ja, das ist halt nicht die Standheizung, die normalerweise in Autos ist.
Ach so.
Sondern es ist eine zusätzliche Standheizung für den Campingaufbau hinten.
Aha, okay. Ja, okay, dann verstehe ich, dass sie das Gerät nicht haben.
Nichtsdestotrotz, und hiermit ergeht ein Aufruf an die werte Hörerschaft, ich suche eine Werkstatt für meinen Ford Transit Custom Nugget. Heißt dieses Fahrzeug. Das muss keine Vertragswerkstatt sein, also es muss keine Ford-Werkstatt sein, es muss auch nicht unbedingt eine Fachwerkstatt sein, sondern ich suche eine Werkstatt, bei der ich das Gefühl immerhin vermittelt bekomme, dass die mir nicht Geld aus... Also ich habe auch irgendwie die Rechnung, die sie mir dann heute mitgegeben haben, da stehen Sachen drauf. Also hier so Energiepreispauschale, Diagnoseeinheit anschließen, Scheinwerfer einstellen. Ich habe nicht darum gebeten, dass mir der Scheinwerfer eingestellt wird. Silikondichtmittel, was hier noch? Haftgrund.
Scheibenwaschwasser nachgefüllt.
So in der Art, ne? Also das, ja, ich suche eine Nugget-Werkstatt und das kann das irgendwie eine Wohnmobilwerkstatt sein oder sowas. Also falls irgendwer aus der Hörerschaft hier um Berlin einen guten Tipp für Ford Transit Werkstätten oder direkt Ford Transit Motorcaravan Werkstätten hat, ich bin sehr, sehr dankbar für Tipps, weil das mit der Vertragswerkstatt, das geht auch wirklich ins Geld. Also das war jetzt schon wieder, also das war der Zahnriemen, hatte ich ja erzählt, warum der so teuer ist, weil der im Öl läuft. Ich habe jetzt schon wieder über 2000 Euro bezahlt für die Sache. Und so langsam würde ich die Kohle lieber für andere Dinge verjuxen, muss ich ehrlich sagen.
Entschuldigung, in meinem Kopf ist eben gerade passiert, dass ich überlegt habe, kann man diesen blöden Schlachtereiwitz auch mit Ford umdichten? Guten Tag, ich suche eine Werkstatt für meinen Ford Transit Nugget.
Nugget.
Sie meinen sicher Nugget. Ja, eben.
Nugget.
Ford Nugget? Nee, kenne ich gar nicht. Oh, das ist nicht so. Entschuldigung. Nee. Ein Pfund Nugget ist lustiger.
Ja, ist übrigens ein Witz von Dieter Krebs, der ja an Krebs gestorben ist, was ich nach wie vor wirklich einen grandiosesten Abgang von allen finde.
Ja, hat er sich auch nicht ausgesucht,
glaube ich. Nee, hat er nicht. Obwohl, weiß ich nicht, er war ja angeblich auch ein ganz fürchterlicher Trinker und so, vielleicht.
Apropos Auto, ja. Zwei Themen zu meinem neuen Auto.
Spengen.
Zhao Bang ist jetzt erste Langstreckenfahrt gemacht. Und zwar bin ich am Samstag früh um 6 aufgestanden, um nach Heidenheim zu fahren. Das sind über 600 Kilometer von hier aus.
Was? Warum?
Weil dort ein Auswärtsspiel vom FC St. Pauli war.
Ich dachte, hatte irgendwie Hoffnung,
dass das irgendwie was Gutes wird. es gab zwei schreckliche Ereignisse auf dieser Fahrt. Erstens das Spiel. Das war schlimm. Und 2-0 verloren auf miserabelste Art und Weise. Und zweitens, die Pressekonferenz hinterher war eine Katastrophe, weil der Trainer hat sehr direkt die Schuld auf die Mannschaft geschoben und bei sich überhaupt keine Verantwortung gesucht.
So wie Trapattoni damals, was erlaube.
Ja, ja, nee, also noch, also wenig, nicht mal lustig, sondern echt einfach nur, also ich bin durch mit dem Typen. Also
wobei ich nicht sicher bin, ob Trapattoni das lustig gemeint hat, was er damals gemacht hat.
Naja, es war halt wenigstens lustig. Ja, er hat es sicherlich nicht lustig gemeint, aber es gibt keine Memes oder so, die irgendwie aus dieser Blessin-PK kommen. Egal.
Aber das macht man doch nicht. Also man sagt doch nicht, die Mannschaft ist scheiße.
Nein.
Das sagt man nicht.
Nein. Und das hat er irgendwie schon mal so angedeutet, das wird jetzt immer deutlicher. Es ist, das ist unerträglich. Und das sagt auch, dass wir keine Chance mehr haben. Also wir sind gerade auf Platz 16. Das ist der Relegationsplatz.
Hm. Relegation ist, wenn man darum kämpft, nicht abzusteigen, richtig?
Genau. Okay. Am Ende der Saison muss, und ich finde diese Regelung eigentlich ziemlich unfair, der Dritte aus der zweiten Liga spielt gegen den 16. aus der ersten Liga 2 Spiele. Hinspiel, Rückspiel. Und wer da halt mehr gewinnt, kommt halt in die erste Liga und wer nicht gewinnt, muss in die zweite Liga. Ich finde das blöd, weil wer Dritter wird in der zweiten Liga, hat eine richtig gute Zweitligasaison gespielt. Mhm. Wer 16. wird in der ersten Liga, hat eine richtig schlechte Erstligasaison gespielt. So, und jetzt da irgendwie den 16. in der ersten Liga zu belohnen. Also es ist auch schon passiert, der HSV hat es mal geschafft, die Relegation zu gewinnen, weil sie auswärts ein höheres Unentschieden geschafft haben als zu Hause. Und dann 10 hat mehr geschossene Auswärtstore.
Ein höheres Unentschieden?
Ja, 2-2 auswärts und 0-0 zu Hause oder so.
Ja, aber ist doch unentschieden. Unentschieden ist unentschieden.
Unentschieden ist unentschieden und dann, wenn du nach Punkten nicht gewinnst, dann wird halt auf die Tordifferenz geguckt, wenn die auch gleich ist, was ja der Fall ist, dann okay. Zählen halt, wer hat mehr Auswärtstore geschossen.
Okay.
Und so hat der HSV mal die Klasse gehalten. Und das ist halt
cool.
Erbärmlichst.
So. Ich finde es super, weil das unterläuft irgendwie so die Leistungsgesellschaft. Ich finde alles, was die Leistungsgesellschaft unterminiert, okay. Finde ich super. Also.
Insofern eigentlich ganz lustig. Und dadurch, dass wir in Heidenheim verloren haben, ermöglichen wir es dem HSV, der irgendwie immer noch 6 Punkte über uns steht oder 5 oder so. 5, glaube ich, genau. Die haben 31, wir haben 26. Früher hieß es mal, mit 40 Punkten kannst du in der ersten Liga bleiben. Das ist mittlerweile schon lange nicht mehr so. Meistens reichen 35 und dieses Jahr wird es wahrscheinlich zum ersten Mal reichen, 21 Punkte zu haben, 31 Punkte zu haben, wie der HSV gerade, um sicher in der ersten Liga zu bleiben, weil wir einfach zu doof sind, einfach nochmal ein paar Punkte zu machen. Echt schlimm, 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 schlimm.
Also liegt es doch an der Mannschaft. Es liegt ja eigentlich immer an der Mannschaft. Trainerwechsel nutzen ja eigentlich auch nichts. Da gab es doch mal so eine Studie, die das nachgewiesen hat.
Guck mal nach Wolfsburg. Wolfsburg war schon abgestiegen, hat sich Dieter Hecking zurückgeholt. Und die haben jetzt in der eigenen Hand, uns zu überholen und zumindest den Relegationsplatz zu bekommen.
Ja, aber nee, hat das nicht mal irgendjemand datenmäßig analysiert, das Trainerwechsel?
Na, ja, sicher.
War da nicht mal was?
Aber also in so einer Situation, wenn zwischen Mannschaft und Trainer nicht mal mehr Vertrauen ist,
ja,
dann hilft es auf jeden Fall. Und selbst wenn du gar keinen neuen Trainer hast. Ja. Mein Vorschlag war jetzt, wir nehmen einfach unseren Kapitän Jackson Irvine und machen den zum Spielertrainer, der sich in der 70. Minute selbst einwechselt. So, das gab es schon mal.
Das ist ja Demokratie, hör auf jetzt.
Nee, das ist nicht Demokratie.
Das ist Kommunismus. So.
Ja. So, und Jürgen Klopp ist so Trainer geworden in Mainz und seine Karriere ging dann über Dortmund und Liverpool ziemlich steil nach oben. Das könnten wir eigentlich auch mal probieren. Na egal, ist ja, also das waren die beiden schlechten Sachen. Die guten Sachen waren, das Auto fährt sehr gut und dadurch, dass es so schnell lädt, es lädt ja bis zu 280 kW oder so, habe ich jetzt auch, bin ich nicht mehr sprit- oder stromsparend gefahren.
Ah.
Und weil das so weit war, naja, vorher habe ich immer überlegt, ja, so, naja, fahre ich jetzt 110 oder fahre ich 115, ja. Wenn ich langsamer fahre, spare ich vielleicht einen Ladestopp und so und das spielt jetzt halt keine Rolle mehr. So.
Cool.
Ich will ja eh 2-3 Mal Pause machen und wenn dann nach einer halben Stunde das Auto wieder voll genug ist, fahre ich halt irgendwie weiter. So oder 20 Minuten oder so. Also 20 Minuten Pause habe ich gar nicht geschafft, weil ich dann auf Klo wollte, Kaffee holen. So, das war echt super. Und dann bin ich halt auch mal 180 gefahren, habe ich echt lange nicht gemacht. Und das geht halt. So, und das Auto fährt wunderbar. Und ansonsten war es in Heidenheim auch schön. Das zweite Thema zum Auto. Ich habe 2 Kommentare gesehen. Einer in deinem Blog und einen habe ich per E-Mail bekommen. Mit Kritik an meiner Werbekampagne für chinesische Autos.
Ach und Gott, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich das überhaupt freischalte.
mit Kritik an meiner Kritik der deutschen Autoindustrie. Das war ganz interessant. Also genau, der Kommentar in deinem Blog war ja, wenn ich jetzt nur noch Werbung für chinesische Autos mache, dann brauche ich ja von deutschen Hörerinnen nicht mehr unterstützt zu werden oder ja, so. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ist richtig. Also ich brauche nicht von deutschen Hörerinnen unterstützt zu werden, weil ich halt gar nicht unterstützt werden muss. Also ich finde das total nett, dass mir Leute immer mal einen Euro zu werfen. Hm. Aber ich brauche das halt nicht so.
Ja, aber sorry, ich finde das ein vollkommen sinnloses Argument. Wenn du jetzt hier ausländische Produkte kaufst, dann bekommst du nicht mehr das Geld, das ich mit meinem inländischen Job verdient habe. Was soll denn das?
Ja, ich kann allerdings, und das ist der zweite eine E-Mail, die ich bekommen habe, die Angst dahinter, also ich nehme an, da ist Angst, ne? Also die Angst vermutlich, der deutschen ja. Automobilindustrie oder ja,
vielleicht
der deutschen
jemand,
Wirtschaft.
Vielleicht war es jemand, genau. Der tatsächlich in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie arbeitet und tatsächlich Angst hat, ja. Ansonsten
die E-Mail, die ich bekommen habe, war definitiv so, der hat sich auch geoutet als Arbeitnehmer, ich glaube sogar Lobbyist der deutschen Automobilindustrie. So. Und okay. Das war sehr interessant, weil der meinte, ja, wir können ja jetzt irgendwie, also so ganz schnell können wir jetzt auch nicht umsteigen und du musst so ein bisschen irgendwie Rücksicht nehmen auf. Und das war so aus der Perspektive, als sei jetzt die Aufgabe erschienen aus dem Nichts, dass man irgendwie auf Elektromobilität umstellen müsste. Was halt so, nee, das ist eigentlich seit 1980 bekannt.
Genau. So. Und es liegt nicht daran, dass die Chinesen irgendwie rücksichtsloser sind oder sowas, dass sie so weit vorne sind. Es liegt sicherlich an deren Rücksichtslosigkeit, dass sie weiter vorne sind. Aber das, was die da machen, das hätte die deutsche Automobilindustrie auch machen können.
Genau, und wir wollten es nicht. Also wir haben ja die Möglichkeiten gehabt, das so zu subventionieren und die Bedingungen dafür aufzubauen, dass die deutsche Automobilindustrie zukunftssicher wäre. So, und das haben wir aber nicht gemacht. So, wenn ich habe ja bisher mal geglaubt, die deutsche Automobilindustrie hätte durch Lobbyismus dafür gesorgt, dass sie weiter Verbrenner bauen dürfen. Jetzt stellt sich heraus, Frau Reiche bestellt sich solche Lobbyisten selber. Also das ist ja aus der, ist sie Politikerin oder Lobbyistin? Man weiß es immer nicht so. So, aber anscheinend ist das tatsächlich ein Miteinander anstatt ein Zueinander. Also es ist nicht so, dass die Lobbyisten einfach nur auf die Politik einwirken, sondern es ist ja auch andersrum. Es ist wirklich interessant. So, ich mache das jetzt für 3 Jahre. Ich finde das interessant. Ich habe da irgendwie Spaß dran.
Nein, ich finde das auch.
Ich trauere.
Am Ende
immer häufiger beim Enyaq hinterher, ehrlich gesagt. Also der Enyaq war wirklich ein tolles Auto. Auch kein deutsches Auto, gehört zwar zu einem deutschen Konzern. Skoda gehört dazu. Aber das ist ein super Auto. Nur haben die halt keine 800 Volt Ladetechnik und können halt nicht mit 280 kW laden. So,
Ich finde die Argumentation, du machst dir Werbung oder du kaufst dir ein ausländisches Auto und machst damit die deutsche Industrie. Genau das habe ich in den 1980er Jahren über japanische Autos gehört. Hm. Ja, und die haben dann auch angefangen, hier Fabriken zu bauen und Leute zu beschäftigen. Und sie haben halt einfach die besseren Autos gebaut. So, und natürlich gehen die Kunden dahin, wo die besseren Autos gebaut werden. Also du kannst jetzt nicht aus irgendwie so einem komischen Standortpatriotismus heraus, das kann doch kein Argument sein.
Bin ich wirklich nicht bereit zu. Vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass die deutsche Automobilindustrie eben tatsächlich schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich weiß, was auf sie zukommt und sich darauf hätte einstellen können.
Ja, und am Markt vorbei entwickelt hat letztendlich dann auch. Ne?
Ja, wir hatten in Deutschland, wir waren Marktführer in Solarindustrie und wir wollten die Solarindustrie nicht mehr, haben sie nach China abgegeben.
Eigentlich. Ja.
Und die machen da jetzt einen riesen Reibach.
Ja, ich bin nicht sicher, ob wir diesen Reibach auch hätten machen können, weil die pfeifen natürlich auch auf Umwelt und solche Sachen. Ne? Kann durchaus sein, dass die einfach wesentlich produktiver diese Sachen, also wesentlich produktiver sind diese Sachen, wesentlich besser herstellen können oder günstiger herstellen können. Das Problem, was ich da sehe, also ich bin vorsichtig damit zu sagen, wir haben es denen überlassen. Was wir aber garantiert gemacht haben, ist, wir haben es noch nicht mal versucht. Und das kreide ich uns und der Politik und sonst wem sehr, sehr stark an. Also vielleicht hätte es nicht funktioniert, dass wir diesen Reibach machen, aber wir haben noch nicht mal versucht, diesen Reibach zu machen. Und so ähnlich, finde ich, ist das jetzt auch mit diesen Elektroautos. Also da, wie du sagst, die wissen seit mindestens einem Jahrzehnt, was auf sie zukommt. Die sehen länger. Seit vielen, länger, vielen länger. Jahren, was in China passiert. Und es wird halt trotzdem nichts gemacht. Und was gemacht wird, ist dann halt irgendwie in so einem Preissegment wie Porsche oder sowas, was normale Menschen sich sowieso nicht kaufen können und vielleicht auch gar nicht kaufen wollen. Das, ja, Ich kann das Argument überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es auch unfair, so zu argumentieren, weil das ist so ein gesinnungsethisches Argument, das einfach nur von dir verlangt, die richtige Haltung zu haben und überhaupt nicht darüber nachdenkt, was die Konsequenzen deiner Haltung oder deines Handelns sind. Das so, und weil du ein chinesisches Auto fährst oder weil alle auf einmal chinesische Autos fahren, heißt es noch lange nicht, dass der Industriestandort Deutschland kaputt geht, sondern dann heißt es, der Industriestandort Deutschland muss dafür sorgen, dass diese Autos hier gebaut werden. Und das versucht er ja auch und das tut er ja auch. Und das haben wir mit den japanischen Autos ja auch gemacht damals. Also ich bin da...
Ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht, aber ich sehe nicht die Schuld bei mir, wenn die deutsche Autoindustrie kaputt geht.
Sowieso nicht. Das ist, darum bin ich bei Gesinnungsethik und
Verantwortung. Auch wenn ich hier Werbung dafür mache. Leute, kauft keine deutschen Autos.
Nein, natürlich nicht. Darum komme ich ja damit mit Gesinnungs... Und das ist so ein ähnliches Problem wie beim Klimaschutz. Gesinnungsethisch richtig wäre es, wenn jeder Einzelne maximal klimafreundlich handelt und lebt und so. Verantwortungsethisch funktioniert es aber nicht, weil nicht jeder Einzelne jemals so handeln würde. Also es kann nicht sein, dass der Einzelne, das funktioniert nicht, der Einzelne kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass das Klima gerettet wird, genauso wenig wie der Einzelne dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Automobilindustrie gerettet wird. Das ist eine politische Frage. Das muss auf einer ganz anderen Ebene muss das passieren. Richtig. Aber was halt passiert ist, dir und mir wird eingeredet oder eingebläut, dass wir dafür verantwortlich sind, zwar persönlich dafür verantwortlich sind, dass das Klima geschützt wird, wird es aber nicht.
Und dass die deutsche Automobilindustrie nicht stirbt, ja.
Das heißt, wenn, dann bin ich dafür verantwortlich, Wahlentscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass die Automobilindustrie gerettet wird. Aber nicht Konsumentscheidungen zu treffen.
Das habe ich ja probiert, indem ich die Grünen gewählt habe, aber hat nicht geklappt.
Dann hast du nicht genug Grüne gewählt. Das nächste Mal wählst du gefälligst mehr Grüne. Du hast gesagt, du hättest überhaupt nichts zu erzählen heute, aber ich finde, du hast gar nicht wenig erzählt. Ich habe mehr erzählt.
Ich habe noch ein Thema. Also. Aber zurück zum Thema Podcasting. Denn schon wieder Katrin kommt vor. Und zwar hat sie mich aufmerksam gemacht auf den Deutschen Podcast Award.
Ist das sowas wie der Podcastpreis?
Das ist nicht vergleichbar mit Udos Podcastpreis, der deutlich höher anzusehen ist als jeglicher andere Podcastpreis.
Nichts ist vergleichbar mit Udos Podcastpreis.
Und wenn du auf dem Podstock gewesen wärst, dann wüsstest du, dass er zum ersten Mal auf Papier verliehen worden ist für das beste Podcast-Musical, das jemals aufgeführt worden ist, und zwar von Esel und Teddy. Die haben tatsächlich ein Musical aufgeführt.
Ja, das erzählt, ja.
Es war zum Schreien. Und dann kriegen sie Udos Podcastpreis auf Papier. Sehr gut.
Das ist nicht schlecht. Das ist wie so ein ausgedruckter Bitcoin.
Es gibt ja öfter mal so Podcast-Preise oder überhaupt so Preise, die von irgendwem verliehen werden. Und auch in der Podcast-Szene gab es das schon öfter, auch aus der Community. Also nicht nur Udo, sondern auch andere. Und ich fand das immer so, ja, kann man machen, muss man nicht, weiß ich nicht. So, und als Katrin mir das gesagt hat, habe ich sie auch gefragt, so, ja, muss ich denn dahin? So, ist das irgendwie wichtig für irgendwas oder so? Ist das groß oder ist das irgendwie, keine Ahnung. Das Komische ist, man muss sich da selber anmelden, also sich selber einreichen, man wird nicht irgendwie von extern irgendwie. Und dann gab es da so ein Formular und ich musste irgendwie 3 Audioschnipsel und Zusatzinformationen und sonst was angeben. Und dann habe ich es vergessen. So. Ich habe wirklich das abgeschickt und gedacht so, ja, egal. So, und es war auch viel zu viel anderes los. Jetzt kommt letzte Woche Donnerstag, kommt tatsächlich eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert. Ich so, auf was? So, das ist ja lustig, was heißt das jetzt? Und das ist gleich die Einladung zur Gala. Mhm. Und dann ich so, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? So mit roter Teppich und so, ja, und Dresscode, Modern Gala. Mhm. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Und das ist im großen Hörfunksaal vom RBB in Berlin. Aha. Und ich darf irgendwie bis zu 5 Personen aus meinem Team mitnehmen. Mhm. Ich wollte natürlich erstmal Katrin mitnehmen, aber die ist leider verhindert. Und dann habe ich versucht, meine Designerin dazu zu gewinnen. Ich habe ja 2 Designerinnen aus der Community, die mir Episodenbilder zeichnen, Bianca und Sabrina im Moment. Und haben das auch nicht richtig hingekriegt. Und dann hätte ich beinahe noch den Termin verpasst. Und es gab dann so ein Online-Formular, wo man einträgt, wie viele Leute denn kommen.
Aber wenn du vergessen hast, ach so, du hast dich eingetragen und dann vergessen, dass du dich eingetragen hast.
Also nein, man muss erstmal sich selber für die Nominierung vorschlagen. Ja. So, und jetzt bin ich nominiert und jetzt gibt es ein weiteres Formular, mit wie vielen Personen ich denn komme und mit wem. Zur Gala.
Ach so, okay.
So. Und da hätte ich halt 5 Personen angeben können. Ich habe jetzt halt nur 2 angegeben, meine Frau und mich. Was einfach niemand sonst in meinem Team gibt.
Keiner hat Zeit.
Machen wir uns ein schönes Wochenende.
Ich gucke gerade, was das so ist. Ich scrolle gerade.
Ist gar
so
kein Wochenende. Ist am Mittwoch, vor Christi Himmelfahrt, 13. Mai.
Initiatoren sind führende Unternehmen und Plattformen der deutschen Audio- und Medienlandschaft. Acast, Amazon, ARD,
Spotify,
Podimo, RTL, 7One und Spotify. Das ist auch wieder so ein Monetarisierungsding, ne?
Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme darf ich darüber noch gar nicht reden, ist noch nicht öffentlich, aber ab dem 29. April, also wenn du es dann erst morgen veröffentlichst,
mach ich.
Dann ist es öffentlich. Und was bisher öffentlich ist, sind die Nominierten für 2 Kategorien, die wohl irgendwie ein bisschen besonders sind, Brand und Branded, das ist langweilig. Also da sind halt Brands. Host des Jahres fand ich schon spannender. Da sind halt nominiert Bill und Tom Kaulitz. Da kenne ich die Namen. Also wenn ich ihnen begegne, also wenn ich ihnen dort begegne, dann weiß ich nicht, wer das ist. Ich werde die wahrscheinlich nicht erkennen. Lotti, FKA, Vis-a-vis, Plothouse, habe ich noch nie gehört. Irgendwas Modernes. Ronsheimer, da kenne ich den Namen immerhin, habe ich auch noch nie gehört.
Stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung.
Ach was, echt?
Ja.
Und der hat einen eigenen Podcast.
Ja, einen ziemlich erfolgreichen,
Wer hat denn schon keinen? So, Reese, deutsch rebrasiert und Sarah Arslan. Warte mal, wo ist denn hier? Ach so, genau. Und dann gibt's diese Person werde ich da vermutlich dann treffen. Und die Kategorie Live-Podcast. Und da ist einer nominiert, auf den freue ich mich richtig, den zu treffen. Es sind nicht die Dudes, es ist nicht Mord of X, nicht Plothouse, es ist auch nicht Verprügelt mit dem Drachen, sondern Schreiben und Schreddern ist nominiert mit Marc-Uwe Kling.
Oh,
Der Känguru-Mensch kommt. Und da freue ich mich richtig. Also wenn ich mit dem ein Selfie machen kann, dann mache ich das, auch wenn das wahrscheinlich komplett unangemessen ist. Aber da muss er dann durch. Da bin ich großer Fan.
Das heißt, sie haben alle Nominierten eingeladen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Richtig. Es gab irgendwie, man musste sich eine Kategorie ausdenken, in der man nominiert sein möchte. Also es gab Kategorien. Man musste sich eine aussuchen.
Welche hast du genommen?
One Host Show gab es.
Mhm.
So, und ich bin, mein Podcast ist eine One-Host-Show. Also ich bin ja alleine mein Schlafen-Podcast. Ich weiß nicht, ob in einer One-Host-Show auch Leute nominiert werden können,
Entschuldige bitte, aber findest du das nicht seltsam, dass man sich da selbst vorschlagen soll?
Alles seltsam.
Also das ist doch eigentlich mal, also ich meine, geht die Longlist des Deutschen Buchpreises, müssen die Autoren und Autorinnen sich da selbst vorschlagen? Ja, aber
die Verlage wahrscheinlich, ne?
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also irgendwie klingt mir das fishy. Ich weiß nicht, warum. Aber gut, solange es dich nichts kostet, außer der Fahrt nach Berlin, kann man ja mal machen.
Ja, genau. Und also mit meinem Elektroauto ist es ja fast kostenlos. Also die Fahrt jetzt nach Heidenheim und zurück hat irgendwie 50 Euro, 60 Euro Spritkosten gekostet, also Stromkosten. Das kostet nichts nach Berlin und zurück. Eine Hotelübernachtung ist auch nicht schlimm. Und das machen wir jetzt
noch keiner einen Podcastpreis, außer Udos Podcastpreis natürlich, den besonderen Podcastpreis.
Aber also von diesen ganzen Marketing.
Modern Gala? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, also 2 Dinge. Ich habe keine Ahnung und genau deshalb bin ich froh, dass ich nicht eingeladen bin.
Ich habe das versucht zu googeln. Man findet natürlich Gala, also Dresscode Gala findet man, aber Modern Gala ist irgendwie undurchsichtig. Ich habe auf Mastodon gefragt, da kamen so ein paar Hinweise. Anscheinend soll ich ein Smoking tragen.
Schreib doch mal, kennst du den Bernschneider? Ben Bernschneider, das ist so ein Mode-Influencer. Vielleicht ist der ja cool genug, dir zu antworten.
Na, vielleicht hat er was er mir leihen kann.
Also, wenn ich nicht wüsste, was ich anziehen sollte, wäre Bernschneider der Erste, den ich anhauen würde. Der würde mir nicht antworten, weil der kennt mich nicht. Aber versuchen
noch kann nervöser als ich ist meine Frau, weil die habe ich gefragt, willst du mit? Und ja, können wir machen. Und als ich dann gesagt habe, irgendwie Dresscode ist Modern Gala, wurden ihre Augen ganz groß, weil sowas haben wir nicht. Also Gala-Kleider.
Kannst du nicht irgendwas vom Mittelalter-Treffen mitnehmen? So irgendwas?
Modern Gala. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir so ein Gewand
alles,
irgendwie.
Kommt alles wieder.
Also, ja, komm, ja. Eigentlich hatte ich gedacht, so ein sehr extravagantes Nachthemd wäre doch für mich ganz geil. So Einschlafen-Podcast.
Ja, oder dieses Slayer-T-Shirt, mit dem du in Modonien warst.
Das war nicht Slayer, das war Stranger Things.
Das ist dasselbe. Achso, ja, es gibt übrigens einen Odonien-Termin, der aber noch nicht 100% fix ist. Also es hängt ein bisschen...
Es ist doch ein Montag.
Achso, ist ein Montag. Es hängt ein bisschen davon ab, was in den Sommerferien passiert. Das ist noch halb unklar. Ich weiß nicht, kündige ich den jetzt schon mal an? Weil es kann sein, dass es einen Termin gibt. Kann aber auch sein, dass wir den noch ein bisschen vorziehen. Nee, ich kündige es noch nicht
dann
an.
Dann nicht, ne.
Oder? Nö. Naja, also im Moment reden wir über den 24. August. Odonien am 24. August. Ich sage das jetzt einfach mal so, damit sich der eine oder die andere vielleicht kleinen Notiz in den Kalender machen kann. Aber bitte mit einem Fragezeichen dahinter. Eigentlich würde ich es nämlich gerne einen Tick früher machen.
Aber eine Woche früher bin ich jetzt gerade noch in Spanien bei der Sonnenfinsternis.
Also nicht am schlecht. 17.
Aber ich komme ja sowieso nicht.
Ach ja, dann könnte ich das ja auch. Ja,
nee, also nimm da auf mich keine Rücksicht. Nee, ich würde natürlich gerne mal wieder kommen, aber gerade am 17. ging es nicht, weil ich erst am 16. irgendwie aus Spanien zurückkomme.
Ja, ich kläre das noch. Also ich werde jetzt spätestens morgen, sehe ich klar und dann kläre ich das nochmal mit Ansgar, wenn wir das wirklich machen. Aber wir haben jetzt einfach nochmal einen Termin geblockt, damit wir auf jeden Fall einen Termin haben, den man im Zweifelsfall dann verkünden kann.
Zumindest drückt mir die Daumen. Vielleicht kann man ja auch online abstimmen, das weiß ich noch nicht.
Weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Machen die ja eigentlich ganz gerne, dass es so Publikumsnominierungen oder wie das heißt gibt, ne? Ja.
Hier ist die Liste der Kategorien: Journalistische Leistung, Comedy, Unterhaltung, Fiktion, Newcomer, True Crime, Kids and Family, beste Autorin, Laber-Podcast, Indie Edition. Interessant.
Laber-Podcast Indie Edition, das wären ja dann wir, ne?
Das wären wir eigentlich. Ja, können wir nächstes Jahr machen.
Genau.
Dann kaufe ich mir den Smoking und Lying nicht, damit ich ihn nächstes Jahr wieder tranken kann. Nachricht und Politik, Business, Wissenschaft, Technologie, Bildung, Videopodcast des Jahres, Gesellschaft und Popkultur, One-Host-Show, Innovation, Alter, das wird ein echt langer Abend, Live-Podcast, Wellbeing, Sport, Host des Jahres, also das war schon bekannt, Sounddesign, Autoproduktion, Independent-Podcast, Podcast of the Year, Viral-Moment des Jahres oder Viral-Moment des Jahres, ich weiß nicht, was. Brand and Branded, powered by Campaign Germany und Doku.
Vielleicht habe ich ja das Glück, dass irgendwann mal es eine Kategorie gibt, sowas wie am längsten am Podcasten oder sowas in Richtung, da gehöre ich dann danke vielleicht zu den Tim. Top Ten oder so. Ja, aber vielleicht habe ich ja trotzdem Glück, dass dann irgendwie der Publikumspreis an mich geht oder irgendwie sowas, weil, weiß ich nicht, weil ich, nee. Ich
Trostpreis auch, nach Tim.
Genau, Trostpreis nach Tim, das ist eher, ja, das ist nee, das, mir fällt nichts ein, was ich dagegen halten kann.
Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass ich das gewinne, ist auch nicht schlimm, aber wenn ich es gewinne, bereite ich schon meine Rede vor. Ich hoffe ja, dass man dann auf die Bühne darf und so wie bei den Grammys oder beim Oscar was sagen darf.
Ja, ich bin gespannt.
Kann ich ein bisschen aus der Rolle fallen.
Wann ist das? Wann
Nein,
ist
die ich werde natürlich was total Nettes sagen.
Also die Verleihung, wann
am
war die?
13. Mai.
13. Mai, okay. Das werde ich ja dann bestimmt mitkriegen.
Ja.
Ja.
Also, ich werde berichten.
Kommen wir zu den Nachrichten.
Gesundheitspolitik. Verbraucherschützer begrüßen ab 2028 geplante Zuckersteuer.
Ja, super.
Also, das kommt jetzt wirklich?
Gucken wir mal, ne? Also es war ja jetzt, glaube ich, erstmal nur ein Kabinettsbeschluss mit einer Gesetzesvorlage und das muss jetzt durch den Bundestag.
Ich glaube, das Kabinett beschließt erst morgen, ehrlich gesagt. Kabinett
beschließt erst morgen, ja. Also Zuckersteuer finde ich richtig gut. Zuckersteuer und Tabaksteuer, hoch damit. Das ist wirklich, das ist eine Pest, das alles, das Zeug. Also über Alkohol würde ich dann auch gerne nochmal diskutieren, aber das kriegst du natürlich, ich bin gerade bei den Konservativen, die sind ja eher nicht gegen Alkohol. Gesundheitspolitik.
Die Chefin der Verbraucherzentrale des Bundesverbands heißt übrigens Pop. Ramona Pop.
Ramona Pop, ach, das war Grüne aus Berlin. Ja, ja.
Sprach von einem zentralen Baustein für die gesunde Ernährung.
Sehr gut. Ja.
Natürlich dagegen. Wer ist dagegen?
CDU und AfD.
Ja. Nee, und die Bundesvereinigung Deutscher Ernährungsindustrie.
Ja, natürlich. Aber ich bin froh, dass das überhaupt jetzt mal Parlament und in der Öffentlichkeit so auch so angekommen ist, weil wir haben halt, es gab ja auch reichlich Dokus dann in den letzten Jahren. Wir haben uns ja wirklich letztendlich von der, ich nenne sie jetzt mal Zuckerindustrie, von der Zuckerindustrie einreden lassen, Zucker sei kein Problem, Fett wäre das Problem. Andersrum ist es halt. Ne?
Und die Alkoholindustrie sagt uns, dass Alkohol kein Problem ist.
Genau.
In geringen Mengen, ist es gesundheitszuträglich, was halt eine Lüge ist.
Ja klar, man muss ja einfach nur mal jemandem, der die letzten 3 Jahre keinen Alkohol getrunken hat, einen halben Liter Bier geben und dann mal fragen, wie er sich fühlt. Unmittelbar danach, am nächsten Tag und so. Also es ist halt ein Nervengift, da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Also Ich finde sowieso immer, diese Schönrederei, sag doch halt einfach, ja, es ist ein Nervengift, ich weiß das nicht, ich finde Besoffensein total super und der Kater am nächsten Tag geht mir voll auf den Sack, aber irgendwie, statt dann immer hinzugehen, so, ja, aber so schlimm ist das ja nicht, ein Glas Rotwein ist ja gesund, hör doch auf, halt du säufst halt gerne einen, gibst zu und gut ist. So ein bisschen wie bei Sportschützen. Ja, aber diese Präzision und die Technik, ich bin so fasziniert davon. Digga, du ballerst gern. Und das ist völlig in Ordnung, gerne zu ballern. Aber verarsch mich doch nicht. Ja, wenn du Präzision haben willst, geh Golf spielen. Das ist Präzision. Entschuldigung. Gesundheitspolitik. Koalition einigt sich bei Krankenkassenreform. Bin ich mal gespannt.
Also in irgendwelchen Ausschüssen im Kabinett ist es auch noch nicht.
Und vor allen Dingen habe ich heute im Radio dann gehört zwischendurch, dass sie das ein bisschen abgeschwächt hätten. Und mein erster Gedanke war, guck mal an. Mal gucken, zu wessen Lasten sie es abgeschwächt haben. Da wird es dann sicherlich auch die eine oder andere Rechnung und Zahlen geben. Vielleicht haben wir dann in der Wochendämmerung am Freitag ja schon was zu erzählen.
Nach SPD-Vorstoß, Merz erteilt neuen Schuldenabsage, sehe Notlage im Augenblick nicht.
Interessant, ne? So oft wie gerade die Rechten rumrennen und das Land in Grund und Boden reden und erzählen, wie schlecht dieses im Land geht und so. So schlecht scheint es ihm gar nicht zu gehen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Berlin, ja, Bielefeld.
Denke ich sofort, Pokalfinale.
Berlin, Bielefeld, Union und SPD. Wie, Union spielt im Pokalfinale in Bielefeld?
Gegen die SPD.
Gegen die SPD. Berlin, Bielefeld, Union und SPD setzen Klausurtagungen fort.
Gibt's ja nicht.
Ja, dann viel Spaß.
Ach, was für eine Meldung.
Ja.
Kyriakos Pierakakis, Eurogruppenchef, wegen des Iran-Kriegs droht bisher größte Energiekrise. Aber nein, wir haben keine Notlage. EZB, Investitionszurückhaltung bei Unternehmen. In der Meldung geht es dann um die Schließung der Sperrung der Straße von Hormuz. Was nicht erwähnt wird, ist, selbst wenn die wieder offen wäre, sind dann irgendwie 80% der Förder- und Produktionskapazitäten im Iran zerstört worden. Und also, die können halt gar nicht mehr, also selbst wenn die Straße von Hormuz wieder offen ist, wird da halt weniger durchgehen, weil halt die ganzen Produktionsstätten irgendwie kaputt gemacht worden sind. Also,
ich bin gerade dabei, die nächste Sendung für Erde und Umwelt zu schneiden. Da geht es um Geothermie.
Ja.
Was ganz witzig ist, weil dieser Energieshit der weltweite, den die USA uns da eingebrockt haben letztlich, hat ja das Zeug dazu, die Energiewende sehr schnell und sehr stark und sehr gut voranzutreiben.
Ja.
Und diese Geothermie-Sendung, die lag schon lange, die habe ich vor einem halben Jahr schon aufgenommen oder so. Und höre die halt jetzt gerade nochmal und spreche halt mit einem Ingenieur, also gibt ja Ingenieure, die, sagt er auch, die Leute glauben immer, Ingenieure wären die, die die Ventile auf und zu machen, aber wir machen hier tatsächlich wissenschaftliche Forschung. Also, und der sagt tatsächlich, also wirklich, man hört das auch, wie fasziniert ich davon bin, weil der sagt, für jede denkbare, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, müsste ich nochmal rein, also für jede denkbare Energieversorgungslösung ist Geothermie geeignet. Wir könnten unser gesamtes Energieproblem, bis auf jetzt gerade mal so BASF braucht krass Prozesswärme oder sowas, wir könnten aber unser gesamtes Energieproblem jetzt schon mit bestehender Technik und maximal gefahrlos, weil es gibt ja auch immer so diese Mythen, dass Geothermie dazu führt, dass irgendwie überall Erdbeben und alles ganz schlimm wird oder sowas. Er sagt, wir könnten das jetzt schon komplett lösen, dieses Problem. Und mit einem Beifang, wir könnten, wenn wir Fernwärme-Geothermie machen würden oder überhaupt Geothermie, auch Nahwärme-Geothermie machen würden, dann wäre die Energie, also die Heizenergie, so günstig, dass wir manche Gebäude gar nicht mehr dämmen müssten und zu dämmende Gebäude nicht mehr so stark dämmen müssten. Das würde also insgesamt billiger werden. Das wird eine total faszinierende Sendung. Kommt Ende Mai. Letzten Freitag im Monat kommen die Sendungen immer raus. Ende Mai kommt dann die über Geothermie. Ich finde das so schön. Ich vergesse ja sehr schnell, was ich alles en Detail besprochen habe mit den Leuten. Und das jetzt nochmal zu hören. Also zu hören, wie ich fasziniert bin und gleichzeitig fasziniert zu sein über das, was der erzählt. Das ist wirklich ein schönes, wie das Metakognition nennt man das, glaube ich. Ne?
Sehr schön. Ja, das ist spannend, weil Geothermie ja auch unabhängig ist von Wind und Sonne.
Und unabhängig von, also Geothermie ist nicht sind keine anschlagsrelevanten Ziele. Klar, wenn du riesige Anlagen hast natürlich, ja, die dann Industriebetriebe versorgen oder ganze Städte versorgen. Das ja. Aber typischerweise hast du zig bis hunderte Bohrungen für Geothermie und die kannst du alle, da musst du schon irgendwie eine Kernwaffe draufschmeißen, um das alles kaputt zu kriegen.
Oder so. Was ja gleichzeitig auch das Problem ist, ne? Du weißt halt vorher nicht, wo du bohren musst und dann sind halt irgendwie 50-60% sind halt für den Arsch.
Die Bohrung. Nein, auch das nicht? Ist nicht das Problem. Alles, was du über Geothermie, alles, was du über die Probleme von Geothermie zu wissen glaubst, sind Mythen,
erledigt?
Behaupte ich jetzt mal.
Aha.
Ja, es gab auch mal dieses Problem, dass sich die Erde dann gesenkt hat und sowas. Und das wird auch immer, also gibt es in einem Ort irgendwo in Süddeutschland ist das passiert. Und das ist über 10 Jahre, ich glaube sogar fast 20 Jahre her. Und das wird immer wieder als Gegenargument aus dem Hut gezogen und so. Das ist echt eine spannende Sendung.
Dass da viel mit Mythen gearbeitet wird, ist vollkommen klar. Aber ich dachte, da sei noch ein Risiko, wo man bohren soll. Aber ja, ist auch egal. Ich meine, das ist ja ein Risiko, das man abfangen kann. Das ist jetzt nicht kein Gegenargument.
Eben, und es ist halt, überall sind Risiken, genau. Ja. Wirtschaft. Vereinigte Arabische Emirate treten aus der OPEC aus.
Da habe ich auch vorhin was drüber gehört, dass die
Was bedeutet Amis das? Es ist ein Ölkartell, die legen die Preise fest.
Ja.
Das heißt, wenn die Emirate austreten, können die zu jedem beliebigen Preis verkaufen.
Und auch Menge verkaufen. Es ging ja auch darum, wie viel Menge schmeißen wir auf den Markt.
Fördermengen haben die ja auch geregelt. Beziehungsweise haben den Preis über die Fördermenge.
Aber Trump findet das gut. Und Trump hat der OPEC wiederholt vorgeworfen, die Ölpreise künstlich hochzuhalten. Das heißt, die USA waren nie in der OPEC oder was?
Wahrscheinlich nicht. Höchstens OPEC Plus. Da gab es auch nochmal so eine Erweiterung irgendwie, wo dann auch die Russen dazugekommen waren. Ne?
Trotz Waffenruhe, libanesische Gesundheitsministerium, 4 Tote und mehr als 50 Verletzte im Südlibanon durch israelische Angriffe.
Das ist der nächste komische Krieg, an dem wir uns gewöhnt haben. Ne?
Ich gewöhne mich da echt. Ich finde das so furchtbar.
Ja. Aber ich meine jetzt so auch im Sinne von Ukraine. Das ist so alltäglich geworden, sehr schnell.
Ja.
Washington. König Charles hält eine Rede vor dem Kongress. Irgendwo, ich glaube, Tagesspiegel war, glaube ich, die Überschrift. Wie war die Überschrift? Also King Charles. Ich krieg's nicht mehr hin. Wäre lieber irgendwo anders oder so. Also jeder andere Ort dürfte ihm lieber sein oder so.
Hintergrund ist etwa die Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg gegen den Iran anzuschließen. Ja, das tut mir aber auch leid. Na gut, eigentlich nicht. Gesellschaft, Studie, Jungen haben weniger Bildungschancen.
Ja.
Aha. Jungen steigen schlechter in der Schule ab als Mädchen.
IFO-Studie oder was war das, ne?
Ja.
Ja, die muss ich auch noch durchgehen für Freitag. Das finde ich interessant.
Chancenmonitor des IFO-Instituts.
Genau, Chancenmonitor.
Interessant.
Erderwärmung. Bayern kippt eigenes Klimaziel. Neutralität nun erst ab 2045. Es war so klar, dass sie alles schleifen, kippen, ignorieren werden. Das war so klar.
Ja. Rockerkriminalität.
Und das ist genau, da bin ich dann übrigens wieder bei der Gesinnungs- und der Verantwortungsethik. Ne? Was willst du denn als Einzelner Klimaschutz betreiben, wenn politisch sowas gemacht wird?
Dagegen gesteuert wird, ja.
Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du jetzt hier YOLO, ne? immer nur im dritten Gang mit dem Diesel über die Autobahn knallen. Das ist natürlich auch scheiße und verantwortungslos. Aber das kann nicht auf den Schultern der Einzelnen liegen. Im Supermarkt gibt es keinen Klimaschutz, sagt Claudia Kempfert ja immer.
Mhm. Ja, Rockerkriminalität. NRW-Innenministerium bis zu 2,5 Millionen Euro bei Hells Angels-Razzia gesichert.
Ja.
Warum soll das sparen?
Wie viele Millionen Euro man so bei einer Razzia bei diesen Cum-Ex-Betrügern sichern könnte.
Das fände ich auch interessanter, ehrlich gesagt.
Straßburg. EU-Parlament, dass die immer noch umziehen, oder?
Ja.
Das ist doch, haben diese eigentlich noch alle?
Ja, das ist wegen des französischen Egos.
Ja, aber dann nehmt sie aus Straßburg weg, nehmt sie aus Brüssel weg und setzt sie irgendwo
nach Bonn. Weiß ich nicht, Bonn.
Damit wir auch wieder in den Nachrichten immer hören.
Bonn.
Bonn. Das ist Bonn. Der russische Außenminister Shevardnadze.
Menschen unter 30 verstehen das nicht, was Menschen, ihr gerade sagt.
Aber das war also Bonn. Und ich weiß auch nicht,
warum. Habe ich letztens gerade wieder gedacht, wie hieß der Nachrichtensprecher?
Shevardnadze.
Nein, der Nachrichtensprecher.
Eduard Shevardnadze.
Der kleine Runde.
Nee, Wilhelm Wieben gab es und der andere hieß. Oh.
In der Tagesschau.
Ja, so ein schwarzhaariger.
Tagesschau. Oh. Sprecher 80er.
Jetzt bin ich gespannt.
Wer war alles Tagesschau-Sprecher? Übersicht mit KI will ich nicht. Hm. Kennen wir nicht hier. Gibt es hier eine Liste der Moderatoren? Chefredakteure, Sprecher, Moderatoren. Werner Feigl, Dagmar Berghoff, Jo Brauner. Nee, Jo Brauner war erst später, 2000. So, Werner Feigl und Karl-Heinz Köpke. Die beiden haben wir Bonn.
Bonn. Schön. Ich weiß auch nicht, warum mir immer wieder Eduard Shevardnadze irgendwie in den Kopf kommt. Unter anderem wegen eines Comics von Ralf König. Der hatte in den, ich glaube, es waren auch 80er oder 90er Jahre, hatte diese Schwulencomics gezeichnet. Und da war in irgendeiner WG ein super aggressiver Papagei und der hieß Shevardnadze.
Der war aber nicht in Bonn so oft, ne? Der Shevardnadze.
Ich weiß es gar nicht. Aber Shevardnadze ist so ein Name, der mir aus den Bonn. 80ern irgendwie, den habe ich gerettet. Straßburg.
Ich find,
EU-Parlament Bonn. Beschließt besseren Schutz für Hunde und Katzen. Entschuldigung. They're eating the pets, they're eating the dogs, they're eating the cats.
Ja.
Das will ich jetzt aber wissen.
Was?
Was ist denn für Schutz von Hunden? Kannst du ein Tier mit qualvollen. Ah, Qualzucht. Sehr gut.
Alle müssen gechippt werden.
Nee, vor
das
allen
Chippen
Dingen,
allerdings gegen Qualzucht hilft.
Vor allen Dingen Qualzucht. Inzucht zwischen direkt verwandten Tieren soll verboten. Tiere qualvollen
also, das ist verboten, okay.
Qualzucht soll verboten werden. Das finde ich gut, weil diese ganzen Arschlöcher mit ihren röchelnden Möpsen.
Ja.
Oder heißt das Mopsen?
Möpse.
Möpse. Mopsen. Möpsen. Also, weißt schon. Diese armen Tiere, ey, was, wie tief muss man sinken, um ein Tier so zuzurichten?
Ja, oder Schwanz kopieren oder Ohren irgendwie anspitzen oder was da alles, ich weiß das nicht. Eklig. Sehr gut. Bleiben wir beim Tier. Ostsee, Buckelwal vor Insel Pöhl in, heißt eigentlich Pöhl oder Pol? Ist das ein Dehnungs-E? Es gibt so viele Dehnungsbuchstaben.
Pöhl. Also
wusstest du, dass es das Dehnungs-C gibt? Also bei I gibt es ja ein E und ein H als Dehnungsbuchstaben, die man irgendwie, dann wird ein langes I draus. Und bei O gibt es aber auch Coesfeld zum Beispiel, wird ja mit OE geschrieben. Ist aber ein Dehnungs-E in Coesfeld.
Ja, Erkenschwick.
Genau. Und in Hamburg gibt es einen Stadtteil, der heißt Barmbek. Und ich habe letztens erst gelernt, dass der früher mit CK geschrieben worden ist. Aber schon immer Barmbek ausgesprochen worden ist. Das C ist nämlich ein Dehnungs-C gewesen.
Ja. Und, also Dehnungs-C kenne ich. Das hast du auch gerne mal bei Nachnamen.
Ja, genau. So, und Pol, weiß ich nicht, Pöhl, Insel Pöhl oder Insel Pol? Wie finde ich denn das jetzt raus?
Ich bilde mir ein, dass es Pöhl ist. Labö ist, also sowieso, als erstes ist Labö fällig. Ja, und danach kümmern wir uns um Pöhl.
Übrigens, Labö, am 9. Mai ist wieder Stahlwolle schwingen in Labö. Das ist irgendwie schon mehrfach irgendwie gemacht worden. Da gibt es einen Lightpainting-Künstler. Der geht da hin und schwingt Stahlwolle und zündet alles an. Und du kannst Fotos machen. Was?
Naja, ich weiß schon, es ist mit Lightpainting und so. Also Fotos, ich finde, am 19. ist wieder Stahlwolle schwingen in Labö.
Am 9.
Also auch egal. Aber das passt halt total gut zu. So, jetzt ist Labö fällig. Jetzt ist Stahlwolle schwingen.
Wir zünden alles an.
Super.
Genau, irgendwie abends. Es gibt eine Webseite, die könnte ich dir auch noch sagen, dass du sie verlinken kannst,
ja,
wo man
kram ich mir
gucken
raus,
kann, wo man sich trifft. Ja, der Buckel war, meine Güte, ich dachte zuerst, scheiße, jetzt ist er auch noch in einen Frachtkahn reingeschwommen und hat sich gestoßen oder so, aber das war Absicht, das ist eine Rettungsaktion.
Ach, das war Absicht, okay.
Das ist, ja, der ist da reingeladen worden. Ach, ich finde das echt, ach, das
Krasseste finde ich halt diese ganzen Schwurbel, ESO, Nazi-Spiele. Spinner, die da alle rumrennen und diese YouTube-Wichtigtour, Wahlretter, ihr habt sie doch alle nicht mehr, alle Leute. Hm.
Also Mitleid mit Tieren ja natürlich gern, aber nicht irgendwie dann da stehen und ein Fischbrötchen essen. Also das ist halt wirklich ein Stand mit Fischbrötchen mit Blick auf den Wal.
Das, so, doch, und das ist auch
unglaublich.
Ja, ich finde das auch ganz, ganz, ganz unangenehm. Ja. Das Wetter. Morgen am Mittwoch, dem 28. Morgen am Donnerstag. Lass ich hier drin oder schneide ich hier raus? Morgen am
Jetzt reiß dich doch mal zusammen. So schlimm ist es doch gar nicht.
Ich gab auch mal so, auch so irgend sowas von Habe Kerkeling, so auch ganz, ganz alte Sache, da auch irgendwie so eine Gameshow nachgemacht. Und dann auch eine Kandidatin am Sozialkandidaten. Er war so der Moderator, Sozialkandidat. Und sind Sie nervös? Und die Kandidatin sagt: Ja, schon ein bisschen. Und der Moderator: Ja, dann reißen Sie sich doch mal ein bisschen zusammen.
Also am Tag der Aufnahme heute ist Dienstag, der 28. April.
Morgen.
Das Wetter. Morgens Mittwoch.
Das Wetter. Morgen am Mittwoch, dem 29. April, überwiegend sonnig bei 11 bis 23 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Ach so, das ist ja echt kurz. Am Donnerstag wenige Wetteränderungen. Was ist das denn für eine
Wetteränderung?
Wir wissen überhaupt nicht, was los ist, und es ändert sich auch nur wenig. 15 bis 23 Grad, vielleicht so irgendwas.
Mittig.
Wird okay.
Genau, das arithmetische Mittel zwischen 15 und 23.
Was heißt denn das?
Was, naja, das Problem ist der Deutschlandfluss.
Es ist schön und es bleibt schön.
Genau, es ist schön und es bleibt schön. Und wir hier oben im Norden, Nordosten kriegen halt miese Temperaturen und im Südwesten kriegen sie schöne Temperaturen.
Ja, Freiburg hat doch bestimmt schon wieder 30 Grad oder so.
Ja, aber dafür ist es halt auch, Baden-Württemberg ist halt auch jetzt irgendwie nicht das Beste, was man haben will. Ja. Entschuldigung, Baden-Württemberg, du bist super. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die
Aufmerksamkeit. Heidenheim war schön.
Was?
Heidenheim ist Baden-Württemberg.
Ach du Schande. Bringt die Heidenheim.
Bringt sie. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, Holgi.
Ist nicht tot.